herzlich willkommen zu einer neuen Episode von System Matters. Mit mir dabei ist der Andreas.
Hallo.
Und ich bin der Daniel. Und wir wollen uns heute mit dem Thema Abenteuergestalten beschäftigen. Genauer gesagt mit dem Thema Detektivabenteuer. Das Ganze geht auf zwei Dinge zurück. Zum einen geht es auf das Buch zurück, was der Andreas geschrieben hat. Und zum anderen auf einen Workshop, den wir letztes Jahr auf der Dreieichcon gemacht haben. Beziehungsweise du hast ihn gemacht. Ich war nur Beisitzer und konnte noch einen Sitzplatz ergattern, denn ich war überrascht, der war ziemlich voll. Vermutlich liegt's am Thema, oder?
Ich nehme mal an, Detektivabenteuer sind, glaube ich, sowas, was immer wieder Schwierigkeiten macht und dann gucken die Leute mal. Aber der Fairness halber muss man auch sagen, der Raum war auch nicht so groß.
Ja gut, das stimmt natürlich. Aber trotzdem, ich finde das immer schön, wenn auch an diesen Theoriethemen so ein bisschen Interesse da ist und wenn man ein paar Sachen mitnimmt als Spielleiter, das finde ich ja eigentlich auch immer toll. Darum gucke ich mir auch gern so Sachen an, weil man ja immer, egal wie lange man das macht, man hat ja immer die Hoffnung, dass da noch irgendwas ganz Neues dabei ist. So ein neuer Hinweis, der alles in Frage stellt, was man bisher so gemacht hat beim Leiten.
Ich habe mal irgendwo gelesen von, im Zweifelsfall war es wieder mal Neil Gaiman, der meinte, Schriftsteller lernen von anderen Schriftstellern sowieso nur durch einzelne Sätze. Nie irgendwie ein Absatz oder ein Kapitel oder ein Aufbau oder sowas, immer einzeln. Und ich glaube, das ist, wenn man lang genug gespielt leitet und Abenteuer geschrieben hat, ganz ähnlich. Das ist, man lernt dann, wenn man solche Sachen hört, durch eine Kleinigkeit, wo man sich denkt, so, ja, das ist schlau. Oder, nee, das funktioniert gar nicht. Und da lernt man ja auch was draus, zur Not.
Gleichzeitig verbindet ja das Detektivabenteuer uns beide auch schon relativ lange. Wir haben ja beide für Cthulhu lange Zeit geschrieben. Und Horrorabenteuer sind ja auch sehr investigative Szenarien. Also gerade auch die deutschen Cthulhu-Abenteuer sind ja sehr investigativ.
Ja, bleibt ja nicht aus. Also wenn du einen Grusel machen willst, dann musst du immer eine unbekannte Gefahr haben. Und das Abenteuer kann dann ja nur das sein, dass die Charaktere versuchen rauszufinden, was diese unbekannte Gefahr ist. Wie auch immer das läuft. Aber ein detektivischer Teil muss drin sein in irgendeiner Form oder fast überall. Gibt ja so ein, zwei Ausnahmen, aber im Großen und Ganzen irgendeine Nachforschung wird gemacht werden. Ob das jetzt bei Chill ist, wo dann das böse Monster ist und die müssen rausfinden, wie sie den Vampir jetzt umbringen, oder ob das Cthulhu ist, dass sie rausfinden, welche Tentakel denn es denn jetzt ist, die den Typen umgebracht hat oder was. Bisschen ist immer.
Darum heißt das Spiel ja auch Cthulhu, ne? Also es ist ja Call of Cthulhu, also basierend auch auf der Geschichte, weil ja auch in der Geschichte der Charakter den Nachlass seines Onkels durchgeht, nachforscht, dadurch Hinweise findet und so. Also ganz, ganz clever gemacht eigentlich, dass das Spiel eben Cthulhu heißt, obwohl es nur eine Geschichte gibt, wo der eigentlich vorkommt. Muss man ja auch mal sagen, ne? Also
stimmt, ja. Aber das ist ja schon ziemlich zentral, ne? Also der Cthulhu-Mythos ist es ja schon lange. Wobei irgendwie weiß wahrscheinlich auch jeder, Lovecraft hat das Ding ja Yog-Sothoth-Mythos genannt ursprünglich mal. Ich glaube,
Yog-Sorcery nannte er es.
Oh, sogar auch noch. Oh Gott, das ist, so weit war ich gar nicht. Und ich glaube, dass es Cthulhu-Mythos ist, kommt, glaube ich, von Durleth, ne? War das nicht so?
Das kann sein, ja. Aber ich bin nicht ganz sicher. Durleth hat ja dann viele Sachen umgeschrieben und so. Aber ich glaube, für Lovecraft war es Yog-Sothery, wenn man es auf Deutsch sagen möchte.
Oh, das ist ja auch süß. Okay, das kann ich noch gar nicht, ja. Ja gut, und außerdem sind es bei Cthulhu ja auch Investigatoren.
Lass uns bitte nicht dieses, lass uns das nicht. Ich fand den Begriff mehr als schräg.
Ich auch.
Das deutsche Wort Ermittler wäre völlig ausreichend gewesen. Oder auch Spielercharakter.
Gut, bleiben wir beim Englischen. Also im Original sind es ja die Investigators. Da gibt es mehr Sinn. Und insofern, also Detektiv ist schon vorgesehen. Wie auch immer. Detektivabenteuer haben, glaube ich, alle festgestellt, sind ja gar nicht so einfach, weder zu schreiben noch zu leiten. Ich habe ja irgendwann mal die Theorie aufgestellt, Abenteuer verkaufen sich schlecht, außer zwei Sorten, nämlich gute Abenteuer und Detektivabenteuer. Und letztere halt, weil sie so relativ schwer zu entwerfen sind.
Das ist aber natürlich auch in sich selbst begründet, ne? Also ein Detektivabenteuer ist ja ein Rätsel. Darum ist es ja auch gerade auch bei Detektivromanen oder sowas. Es geht ja darum, ein Puzzle zu schaffen. Und du musst ja von zwei Seiten aus reingehen. Das ist ja das Problem.
Ich glaube, das stammt von Robin Laws. Der hat das für das Gumshoe-System gesagt, weil er meinte, der Spielleiter muss einerseits den Plan des Bösewichts Punkt für Punkt durchgehen und muss dann rückwärts die Spuren für die Spieler legen, damit die dann am Schlusspunkt des Plans ankommen. Also er muss quasi das Abenteuer von vorne nach hinten und von hinten nach vorne designen. Und das ist echt kompliziert, weil irgendwie so der fünfte Zeuge, den man überzeugen muss, der ist halt langweilig. Da muss man dann schon ein bisschen sich was ausdenken.
Gleichzeitig, wenn man das Ganze dann am Spieltisch präsentiert, fangen sozusagen die nächste Ebene an Problem an. Nämlich das Ganze zu leiten ist eben auch nicht ganz leicht. Weil Spieler neigen ja dazu, das Offensichtliche, was der Spielleiter eben hier hat, zu übersehen. Und da können die Spieler aber gar nichts für, weil als Spielleiter sind die Sachen eben offensichtlich, weil man ja auch eben weiß, worauf es hinausläuft.
Ja, genau. Außerdem der Informationstransport zwischen Spieler und Spielleiter ist einfach zwangsläufig lückenhaft. Dadurch, dass wir beschreiben, sind halt ganz viele Dinge, die der Fantasie der Spieler überlassen bleiben. Und da werden Lücken gefüllt. Zwangsläufig, das geht gar nicht anders. Und je nachdem, wie die Spieler diese Lücken füllen, haben die dann ganz andere Theorien, ganz andere Richtungen, in die sie weitergehen wollen und so weiter. Wenn der Spielleiter alles beschreibt, dann schlafen alle ein, keiner hört zu, dann hast du auch Lücken. Und wenn der Spielleiter gut beschreibt, dann sind die Lücken klein. Aber die müssen da sein, das geht gar nicht anders.
Ja, außerdem, wenn man einfach nur auch an praktische Sachen denkt, also je nachdem, wie viel Zeit zwischen so Abenteuern liegen können oder Spielabenden, man vergisst Sachen und sowas, das kommt auch erschwerend hinzu. Also gerade Detektivgeschichten, die sich über 2 oder 3 Spielabende ziehen, haben doch große Schwierigkeiten in der Informationsorganisation.
Stimmt. Also wir haben das immer so gemacht, einer hatte die Aufgabe, ein Tagebuch zu führen. Bei den längeren Detektivabenteuern, das war dann ein Notizbuch, das wurde halt immer rumgereicht und einer hat mitgeschrieben. Und derjenige hat dann beim nächsten Spielabend die Zusammenfassung gemacht und ist als Spielleiter echt erschreckend, worauf dann Wert gelegt wird in der Zusammenfassung und was dann da vergessen wurde. Und da sind wir wieder bei den Lücken und bei den Gewichtungen, ne, was jetzt als wichtig angesehen wird und was nicht als wichtig angesehen wird. Und der Spielleiter, der improvisiert ja auch immer wieder und der weiß natürlich, dass er improvisiert und dass die Figur, die da jetzt gerade aufgetaucht ist, keine Bedeutung hat. Aber das weiß ja der Spieler nicht. Woher soll das wissen?
Wir haben mal ein Abenteuer gespielt. Da ging es um eine Jablowkowsche Kerze. Das ist ein kleiner Hinweis an Ralf Sandfuchs, der bestimmt diesen Podcast auch hört. Und da haben wir uns mit beschäftigt. Das ist eine Kerze, die eine gewisse Brenndauer hat. Und dadurch hat sich dann ein Fall ergeben. Und dadurch war es irgendwie dunkel in einer Fabrik und so weiter. Wahnsinnig interessant. Ein super unwichtiges Detail. Hat nichts mit dem ganzen Fall zu tun gehabt oder nur gering. Aber wir haben uns natürlich wahnsinnig drauf gestürzt, haben Zeitpläne entwickelt und sowas. Typischer Fall von Detektivgeschichten. Im Rollenspiel. Die Informationsstruktur, die Art der Informationsübermittlung und so weiter, die ist an sich schon fehlerhaft und schwierig. Dadurch wird das Leiten von Detektivabenteuern umso herausfordernder.
Das erste Mal, als du ein Detektivabenteuer gespielt oder geleitet hast, hat das bei dir geklappt?
Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Ich habe mal eins geschrieben für D&D. Ich habe das auch noch irgendwo. Das habe ich handschriftlich noch irgendwo in einem meiner Notizbücher. Und ich bin mir nicht sicher, dass es geklappt hat. Ich habe einen Zeitverlauf. Man muss also rausfinden, wo jeder Verdächtige war zu dem und dem Zeitpunkt. Und das war eigentlich ganz einfach. Aber nein, natürlich ist keiner drauf gekommen, wer der Täter war. Ich glaube, am Ende konnte der Täter entkommen oder sowas, ich weiß es nicht mehr.
Also ich habe in meiner Anfangszeit, so Schulzeiten, als ich wirklich noch gar nicht Abenteuer schreiben konnte, hatten die immer einen Detektivteil, weil so ein Abenteuer hat ja immer ein Rätsel, also muss man irgendwas. Die Leute haben es nie kapiert. Es waren völlig offensichtliche Sachen. Und also ich würde mal schätzen, meine ersten 10 Abenteuer, die einen detektivischen Teil hatten, sind alle gescheitert. Die Leute waren immer total gelangweilt und total genervt.
Also ich kenne das von anderen Abenteuern, die man früher geschrieben hat. Es ist einfach zu kompliziert. Ich habe damals viel, viel zu komplexe Geschichten gebaut. Mhm. Die sind gar nicht nötig. Also die Sachen werden am Spieltisch schon komplex genug. Mhm. Es genügt, mit einfachen Mitteln etwas zu bauen und dann zu sehen, was für Theorien daraus gesponnen werden.
Die deutsche Rollenspielszene, was die so geschrieben haben, damals halt in den 80ern, das war ja nicht D&D zentriert, das war ja mehr halt DSA zentriert und mehr Story orientiert. Und die haben, also so in Zeitschriften, ich erinnere mich an diverse Abenteuer in der Zauberzeit, die ich damals gelesen habe, das waren tolle Abenteuer, aber die waren immer so detektivische Geschichten, wo man Hinweisen folgen musste und so weiter. Und auch diese Dinger sind bei mir immer gescheitert. Die Leute haben gehört, Detektivabenteuer mit den Augen gerollt und die Spieler hatten schon keine Lust mehr. Es ist nicht so einfach. Der Fallstrick, in den wir alle tappen, da kommen wir ja gleich noch drauf.
Neben DSA ist ja auch Midgard vor allen Dingen so ein Bereich. Und da gibt's ja die Abenteuer von Gerd Hupperich. Mhm. Der hat ja wahnsinnige Detektivabenteuer geschrieben. Da gibt's auch Häupter des Schreckens. Für Cthulhu gibt's das Abenteuer. Auch wahnsinnig komplexe Szenarien. Würde mich mal interessieren, ob die funktionieren.
Keine Ahnung. Also ich glaube, die richtig echten Midgard-Fans, die standen da drauf. Ich bin aber nicht sicher, ob die theoretisch drauf standen oder auch in der Praxis. Also ich habe die selber nie gelesen. Mir wurde das nur berichtet von einem alten Freund, der sehr auf Midgard stand und Ewigkeiten Midgard gespielt hat. Und da hat man ein Abenteuer, wo man das nur lösen kann, wenn man weiß, dass die Kultur sowieso sonntags immer die Hüte falsch rumträgt und das war dann die Lösung. Also sowas halt. Und das waren wahnsinnig komplizierte Dinge. Also Häupter des Schreckens war auch zu kompliziert, das weiß ich auch noch. Die haben, oh, ich habe auch mal einen Dungeon Slayers Con letztes Jahr, da hat einer ein Midgard-Abenteuer geleitet und auch das war, da waren einfach eine Ebene zu viel. Da musste man dann irgendwo noch zu so einem Kloster und dann musste man wissen, dass das Kloster da ist und dann musste man dann da nachforschen, da hat man irgendwas rausgefunden, ist dann von da aus noch irgendwo. War einfach immer eine Ebene zu viel.
So habe ich die Sachen auch immer aufgebaut und das hilft nicht gerade. Vielleicht schon jetzt der erste Tipp, wenn man ein Detektivabenteuer schreibt, muss es nicht 12 Ebenen haben mit Twists und Veränderungen noch innerhalb des Plots. Denn, das haben wir ja bereits festgestellt, Detektivabenteuer sind eine Herausforderung für den Spielleiter und den Autor, also sowohl am Tisch zu präsentieren, als auch zu schreiben. Aber sie sind auch eine Herausforderung für die Spieler, denn es gilt ja, dieses Rätsel zu lösen.
Ich merke es bei mir als Spieler. Ich mag als Spieler auch keine Detektivabenteuer, weil ich da zu doll aufpassen muss. Ich muss Namen mitschreiben, ich muss mir die Sachen merken, ich muss eventuell Zeitverläufe notieren und muss dann da ein bisschen hin und her rätseln. Das gefällt mir nur so mäßig. Einzige Ausnahme sind Gumshoe-Abenteuer, aber da kommen wir auch gleich noch drauf.
Ich finde das eigentlich ganz unterhaltsam. Also ich mag das ganz gerne. Das Problem ist nur, ich bin einfach sehr schlecht. Ich habe immer den Eindruck, dass ich genau in die falsche Richtung gehe. Und dann hast du ja das Problem, du kannst eben im Rollenspiel nicht wie in einem Roman oder in Fernsehserie oder meinetwegen auch in dem Sherlock Holmes Kriminalkabinett-Spiel, kannst du eben überall hingehen im Rollenspiel. Alles andere ist eben festgesetzt. Wenn Hercule Poirot 12 Kapitel braucht, um den Täter zu finden, dann hast du nach 11 Kapiteln alle Hinweise, mehr oder weniger, die auch Hercule Poirot hat, außer es ist so eine Trickgeschichte. Beim Rollenspiel kannst du aber immer weiter und weiter und weiter nachforschen, theoretisch gesehen.
Genau, das ist einer von den großen Fallstricken, meiner Meinung nach, dass zu viele Theorien gebaut werden. Die Leute wissen nicht, dass sie noch nicht alle Informationen haben. Das ist ja, kommt ja auch noch dazu. Und die wissen ja gar nicht, wie weit sie gehen müssen. Und dann setzen sie sich hin und machen Theorien. Und dann sitzt man als Spielleiter daneben, wenn anderthalb Stunden lang die 3, 4, 5 Spieler, die am Tisch sitzen, sich überlegen, was passiert sein könnte. Alles totaler Quatsch, weil sie die Hälfte noch nicht wissen. Und da ist es dann relativ schwierig, als Spielleiter einzugreifen. Gumshoe arbeitet mit einer Karte. Da steht dann Scene drauf, Szene. Und wenn die Charaktere in der Szene alles rausgefunden haben, was es rauszufinden gibt, kann der Spielleiter, wenn die eben weiter nachforschen und weitersuchen und noch ein bisschen und noch was überdenken und noch eine Theorie spinnen, kann er die Karte hochhalten und kann sagen, hier Leute, nächste Szene.
Gumshoe hat ja auch was eingeführt, was ebenfalls sehr clever ist, denn es ist ja keine Herausforderung, seine Fertigkeitswürfe zu schaffen, um die Spuren zu finden, sondern es ist eine Herausforderung, alle Spuren zu haben und daraus den Fall zu rekonstruieren.
Genau. Ich würde da ganz gerne noch einen Schritt vorne anfangen, nämlich was ist die Schwierigkeit beim Detektivabenteuer? Nämlich das Scheitern. Wenn wir andere Abenteuer haben, dann ist ja das Scheitern ein Risiko und das soll ja spannend sein. Ne, wir können im Kampf scheitern, dann müssen wir weglaufen oder werden gefangen genommen. Wir können bei einem Einbruch scheitern, dann kommen wir nicht rein oder müssen wieder abhauen oder sowas. Das Scheitern muss was sein. Ein Scheitern in Detektivabenteuer ist aber totaler Mist, weil die Spieler ja gar nicht wissen, was ist denn jetzt das eigentliche Scheitern. Das heißt, die rätseln weiter. Und das verläuft dann so ein bisschen im Sande und die Leute langweilen sich. Das heißt, ein Scheitern beim Hinweise zusammensuchen und nicht weiterkommen, bedeutet nicht Spannung, sondern bedeutet Langeweile. Das ist wie beim Kreuzworträtsel lösen oder beim Sudoku lösen. Das macht keinen Spaß, in der Mitte nicht weiterzukommen. Wir hören nicht auf, weil das irgendwie spannend war bei einem Kreuzworträtsel oder beim Sudoku in der Mitte, sondern wir hören auf, weil wir uns langweilen, weil wir nicht weiterkommen. Und genau das wollen wir im Detektivabenteuer nicht. Und deswegen ist dann die Herausforderung für den Spielleiter, was zu bauen, wo die Spieler beschäftigt sind, wo aber zumindest aus Spielleitersicht absolut klar ist, dass sie dieses Rätsel lösen werden. Die Herausforderungen, die müssen dann an anderer Stelle gemacht werden. Das heißt, Robin Laws hat so nett formuliert, der sagte, es ist nicht die Aufgabe des Spielleiters, die Hinweise zu verstecken, sondern es ist die Aufgabe des Spielleiters, die Hinweise zu offenbaren, solange die Spieler Mühe investieren. Das ist alles. Es geht Mühe und Offenbaren. Mehr braucht man im Detektivabenteuer nicht zu machen. Das heißt, je mehr Hinweise man raushaut als Spielleiter und je deutlicher, umso besser läuft das Abenteuer. Wobei mir gerade einfällt, das hat gar nicht Laws gesagt, das hat S. John Ross gesagt, der zweite große Rollenspielautor.
Das ist eine interessante Angelegenheit, gerade der letzte Teil, dass man eben mehr Hinweise gibt. Das finde ich eines der interessantesten Mechanismen, wie man so ein Detektivabenteuer auch am Laufen hält, weil es kommt immer wieder was Neues dann dazu. Man geht zuerst zum Tatort, findet 6 Hinweise, die zu 3 unterschiedlichen Orten führen. Und an jedem Ort findet man wieder 6 neue Hinweise oder sowas. Und dann überschneiden sich die Sachen und führen dann letztendlich zu dem letzten Ort, wo der Täter dann gefunden wird oder eben zur Lösung des Falls. Ich glaube, das ist besonders wichtig, weil in Detektivabenteuern ja oftmals die Situation passiert, dass man sagt, was haben wir denn jetzt alles? Und dann rätselt man und überlegt, was alles hier schon an Hinweisen zusammengekommen ist. Dann steht man irgendwie auf dem Schlauch und weiß ja, wir wissen gar nicht, was wir tun sollen. Und in dem Moment kann man dann als Spielleiter immer noch neue Hinweise reinbringen.
Also da noch als Trick oder als Tipp, wenn so eine Situation ist, so ein Zusammenfassen der Hinweise, also wenn der Spielleiter ein Zusammenfassen der bisher gegebenen Hinweise für sinnvoll hält, würde ich mit Karteikarten arbeiten. Einfach die 3 oder 4 Sachen. Hier, Leute, ihr habt doch bisher Folgendes rausgefunden. Ihr wisst, da ist ein Mann namens Tom, der war der beste Freund des Kindermädchens, was hier für die Entführung des kleinen Jungen verantwortlich ist. So, soweit habt das. Und ihr habt rausgefunden, wo Tom wohnt. Und ihr habt rausgefunden, dass da ein, keine Ahnung, Major Jenkins oder so, dass der irgendwie verdächtig ist und das ist so. Und dann hat man die 3 Karteikarten da auf dem Tisch liegen und dann wissen die Spieler, alles klar, bei Tom geht's weiter. Oder man geht halt eventuell mal zu Major Jenkins und befragt ihn nochmal. Dann kann man die Leute ein bisschen weiter lotsen, sie sind aber trotzdem selber drauf gekommen. Auch wenn es absolut offensichtlich ist, es ist trotzdem ein bisschen selber drauf gekommen. Übrigens, ich würde an deinem Beispiel gerade, würde ich sogar sagen, dass das schon wieder zu kompliziert ist. Ne? Du hast eben nicht 6 Hinweise, die auf 3 verschiedene Orte zeigen, sondern du hast 6 Hinweise, die auf einen Ort zeigen.
Ah, okay.
Gehen sie zu dem Ort und an diesem einen Ort finden sie dann wieder 6 oder 7 Hinweise, die zum nächsten sind. Das ist das erste Mal, wo es bei mir so einen Klick gemacht hat, war bei einem Artikel von Steffen Schütte, 1992 in der Zauberzeit. Ich erinnere mich genau. Der nennt sich Jenseits des Dungeons und da hat er mal Abenteuer, die eben nicht im Dungeon spielen, aufgezeigt, wie man das machen kann. Sagte, ein Abenteuer muss eine Rätselstruktur haben und das Rätsel muss gelöst werden. Er beschrieb etwas, was ich dann Museumsstruktur genannt habe, nämlich das ist meiner Meinung nach fürs Detektivabenteuer wichtig. Jeder einzelne Hinweis ist quasi ein Raum in einem Museum. Und dieser Hinweis ist in viele kleine Teile zerhackt, nämlich die verschiedenen Exponate, die in diesem Museumsraum drin sind. Und die Spieler, die arbeiten einfach die Museumsexponate ab. Und wenn sie sich wenigstens die Hälfte angeguckt haben, dann macht's Klick und sie wissen, wo der Ausgang in den nächsten Museumsraum ist. Und von da aus können sie dann im nächsten Raum haben sie dann wieder 6 bis 12 Exponate und wenn sie sich die alle angeguckt haben, wissen sie wieder den Ausgang oder was weiß ich da, sagen wir die Zahlenkombination für die Tür des Ausgangs oder so, das kann, wie man sich das auch immer vorstellen will. Und dann irgendwann kommen sie halt im letzten Raum an. Das heißt, das ist, glaube ich, ein Aufbau, der sehr vielen Leuten nicht schmeckt, weil er sich nach Railroading anhört. Wir haben eine gerade Linie von Hinweisen. Aber zum einen können sich die Spieler frei in den Museumsräumen hin und her bewegen. Das heißt, für die fühlt es sich nicht wie Railroading an.
Wobei man dann auch sagen muss, die Räume können ja riesig sein. Von der Vorstellung her. Es kann eben auch das typische, der Cthulhu-Raum sein, wo man zur Kirche geht, zur Bibliothek und zur Polizeiwache.
Ja, klar, auf jeden Fall. Ne? Also das Beispiel, was Schütte hatte, war, der Zeuge hat nicht einen Brief geschrieben, also der tote Zeuge dann in dem Fall, ne? Der hat nicht einen Brief geschrieben, der den wichtigen Hinweis hat, sondern 12. Und dann muss man diese 12 Briefe, die der alle abgeschickt hat, die muss man finden. Und wenn man wenigstens die Hälfte von den Briefen gelesen hat, weiß man, was der Zeuge gesehen hat. Und dann geht man dahin, wo das stattgefunden hat und dann geht da das Abenteuer weiter.
Und das wäre dann der nächste Raum.
Das wäre dann der nächste Raum, ha, genau. Mhm. Und um das auf das Ursprüngliche, also zum einen halt bewegen sich die Spieler frei und zum anderen muss man ja bedenken, die Spieler wollen ja den Hinweis finden. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass der Spielleiter, wie es bei Railroading der Fall wäre, den Spielern etwas aufs Auge drückt, was die nicht wollen, sondern die wollen das Rätsel lösen und wollen dem Hinweis folgen. Und das kann vielleicht mal passieren, dass sie jetzt gesagt haben, das war jetzt aber ein bisschen einfach. Aber im Großen und Ganzen, wenn man dafür sorgt, dass sie ein kleines bisschen Mühe investieren müssen, dann reicht das. Wenn man den Hinweis sagt, 5 Orte und sie müssen zu den 4 Orten hin und kriegen da jeweils einen Teil und sie wissen dann, wo der nächste Raum ist. Das ist völlig ausreichend. Abgesehen davon, dass man ja für jeden Brief, wenn wir jetzt bei diesem Brief des Zeugen sind, da kann ja auch durchaus was passieren. Die gehen ja nicht einfach hin und holen sich den Brief, sondern die müssen reden und die müssen klopfen und dann passiert da irgendwas und dann hat man ein bisschen Setting und dann ist da vielleicht sogar ein kleiner Kampf oder so und man kann das also durchaus spannend gestalten.
Das macht ja auch die Detektivabenteuer so reizvoll, weil man dann eben auch noch so ein bisschen Charakterspiel hat dann zwischendurch. Nicht nicht nur Hinweisen nachgeht, sondern dann hat man dann eben im viktorianischen London hat man dann die Klassenunterschiede, die man dann ausspielen muss. Der Polizeibeamte, der einen Lord befragt und so, was eine verzwickte Angelegenheit ist und solche Sachen. Das macht das ganze Genre ja auch so interessant.
Genau. Wir haben ja vor allem das, was sehr viele Leute wollen. Man kann nämlich Charakterdarstellung machen in Hülle und Fülle, indem man eben sich überlegt, wie würde denn jetzt mein Reporter vorgehen oder wie würde denn jetzt mein Arzt vorgehen oder wie würde mein keine Ahnung, mittelalterlicher Mönch vorgehen oder so. Eine Menge Möglichkeiten zum Rollenspiel, auf jeden Fall. Noch ein Tipp, den ich da gern weitergeben würde, ist die einzelnen Exponate in dem Museumsraum oder noch wichtiger die Tür. Der Spielleiter sollte nie davon ausgehen, dass die Spieler von alleine auf die Idee kommen, sich das da anzugucken. Sondern wenn der will, dass die Spieler irgendwo hingehen und irgendwas machen, sich irgendetwas angucken, dann muss im Abenteuer ein deutlicher Hinweis in diese Richtung sein. Also ich habe das viel zu häufig erlebt, dass in Cthulhu-Abenteuern ganz speziell einfach immer davon ausgegangen wird, dass die Spieler in eine Bibliothek gehen und da Nachforschung machen. Das gehört ja eigentlich auch zum Standard dazu. Ich habe es aber schon wahnsinnig häufig bei einem Abenteuer erlebt, dass die Spieler einfach nicht auf die Idee gekommen sind, weil sie mit den Gedanken gerade woanders waren oder weil sie gerade keinen Bock auf Bibliothek hatten oder weil schon ein Hinweis in eine andere Richtung gegangen ist. Das heißt, wenn man will, dass die Spieler in eine Bibliothek gehen, muss irgendwo ein Hinweis auf die Bibliothek sein, würde ich dringend anraten. Sonst hat man nämlich genau so eine Lücke, wo die Spieler nicht weiter wissen, weil sie eben das nächste Ziel nicht sehen.
Das macht Detektivabenteuer ja so interessant, also in gewisser Weise und auch etwas anspruchsvoller, auch für den Spielleiter. Gibt's denn gute Tipps für Detektivabenteuer? Also ich meine, bei Gamschu gibt's natürlich so ein paar Sachen, die nicht schlecht sind. Da gibt's ja diesen Arkham Detective Band, wo es glaube ich sogar reine Detektivabenteuer sind, ohne viel Mythos. Und die spielen auch glaube ich gar nicht in Arkham, die spielen dann irgendwie in New York und was weiß ich wo. Aber gibt's vielleicht noch andere Sachen, die irgendwie interessant sind?
Also jedes Gamschu-Abenteuer, was ich bisher in den Fingern hatte, war zumindest okay. Ich habe da noch kein echt schlechtes gesehen. Die kann man alle getrost nehmen. Die sind auch vom Aufbau ganz toll. Nee, aber ich würde sagen, das Kultabenteuer. Es gab eine Abstimmung im Cthulhu-Forum, bin ich vor kurzem durch Zufall drauf gestoßen. Das beste Cthulhu-Abenteuer aller Zeiten. Und gewonnen hat mein persönlicher Liebling, die Froschkönig-Fragmente.
Okay, interessant.
Fand ich auch überraschend. Froschkönig-Fragmente ist ein wahnsinnig gut designtes Abenteuer, prinzipiell schon mal.
Ebenfalls von Steffen Schütte, ne?
Genau, wieder mal von Steffen Schütte, genau das. Und als netten Nebeneffekt spielt's in meiner Heimatstadt. Da ist nämlich Steffen Schütte auch groß geworden, wie ich erst durch das Abenteuer erfahren habe. Und Seesen ist ein echt kleines Städtchen am Harz und die komplette Vergangenheit und die ganzen Mythen und Legenden und Geschichten und was es nicht so alles in Seesen gibt, hat er alles eingebaut, einschließlich einer alten 30er-Jahre-Karte von Seesen. Wir haben das mit Seesen angespielt, unter anderem, also die Hälfte ungefähr waren Seesen und Umgebung. Das war super, das war natürlich nochmal der Extra-Bonus. Aber abgesehen davon ist das sehr, sehr gut designt, weil er nämlich genau seinen eigenen Tipp, nämlich die Museumsstruktur, wahnsinnig gut umsetzt. Die Spieler rennen die ganze Zeit rum und kriegen nur Hinweise, Hinweise, Hinweise. Und zwar so viel, dass wahrhaftig nach der Hälfte des Abenteuers die Spieler vergessen hatten, weswegen sie überhaupt in Seesen sind und trotzdem die ganze Zeit einen Riesenspaß hatten, weil die einen Hinweis nach dem nächsten abgearbeitet haben. Und ich meine, ihr wisst aber schon ja, dass ihr hier seid, um den Professor sowieso zu finden, oder? Und alle, ach ja, stimmt, da war ja was. Das war ziemlich witzig. Und was Steffen Schütte auch sehr geschickt macht und was auch ein Tipp von mir wäre, wie man ein Detektivabenteuer dazu kriegt, dass es dynamisch bleibt, auch wenn die Spieler mal hängen. Und zwar eine Zeitleiste mit Dingen, die einfach passieren. Bei Froschkönig-Fragmente sind es Märchen, die quasi in die Welt eindringen und da irgendwelche Dinge tun. Also etwas, was passiert, ist zum Beispiel eine Schafherde, die gerissen wird. So, dann sind wir beim bösen Wolf irgendwie. Und wenn man so eine Zeitleiste mit Dingen hat, die passieren, die man einfach einstreut, wenn das Abenteuer mal ein bisschen hakt, das ist wahnsinnig gut. Also da kann man natürlich auch den alten Tipp, den angeblich Raymond Chandler gemacht hat, ich habe das nie verifizieren können, der sagte, wenn er nicht weiß, was passiert, dann lass einfach ein paar Leute mit einer Pistole in der Hand durch die Tür stürmen. Das funktioniert halt. Da kann man sich immer wieder so Kleinigkeiten, man kann sich eine Liste mit 4, 5 Dingen machen, die eben passieren. Der Serienkiller haut das nächste Opfer um. Märchenartigen Dinge passieren einfach, weil Welten aneinander stoßen oder ähnliches. Das ist ein guter Tipp. Mhm. Naja gut, also es gibt da noch so eine Reise in die Traumlande, in Froschkönig-Fragmente, die ist generell weniger beliebt, aber selbst das hat bei uns ganz gut funktioniert. Also ein wahnsinnig gutes Abenteuer, was man kaum noch kriegt, leider.
Das stimmt leider, ja. Ja, da haben wir also als konkrete Strukturtipps die Museumsstruktur mit der Uhr, also mit der Zeitleiste sozusagen.
Ist doch gar nicht so übel, ne? Ich meine, wir könnten jetzt natürlich auch noch als gutes Beispiel für Detektivabenteuer unser eigenes erwähnen.
Das ist die Frage, ob das ob das dann tatsächlich so gut ist in der Rückschau.
Sagen wir mal, ich finde das immer noch ganz gut. Das ist, da haben wir uns auf jeden Fall an die Museumsstruktur und die Zeitleiste haben wir uns sehr gehalten. Das ist das Abenteuer Wort der Macht im Spielleiterhandbuch 3. Edition.
Während ich diese Episode schneide, ist mir aufgefallen, dass wir gar nicht erwähnen, welches Spielleiterhandbuch wir hier meinen. Und zwar reden wir hier von der 3. Fassung des Cthulhu-Spielleiterhandbuchs für die alte Edition, also die 6. Edition. Und mit diesem Wissen kann ich euch den Rest der Episode weiterhören lassen. Andreas, wie geht's weiter?
Vor der neueren jetzt, vor der 7., mit dem alten Regelwerk, da die 3. Auflage.
Genau, das war dieses unglaublich dicke Buch, wo es bestimmt irgendwie 600 Seiten hatte, dieses Buch oder so.
Ich weiß ja, das war wahnsinnig dick. Ja, unser Abenteuer ist auch recht lang. Also ich glaube, das hat was 35 Seiten oder so, kleine Schrift.
Das kann gut sein.
Das würden wir heutzutage wahrscheinlich auch anders schreiben. Ja, da gibt's auf jeden Fall immer was zu tun. Man kann da Orte des Verbrechens, gibt's ganz viele, die kann man alle ablatschen und kriegt da jeweils Hinweise. Und wenn man genug hat, kommt man dann einen Schritt weiter. Ich fand den Aufhänger auch ganz gut, nämlich die Spieler finden sich quasi auf einer Mordliste wieder. Das ist so auf jeden Fall Aufhänger, wo die Spieler erstmal rätseln müssen, was ist denn hier überhaupt? Und dann stellen sie fest, hups, wir sind mitten im Zentrum des Geschehens. Durch Zufall zwar, aber das finden sie halt erst später raus. Ich finde, das ist immer noch ein gutes Abenteuer. Das ist für einen Spielleiter nicht ganz einfach, weil er so viele Hinweise hin und her schieben muss. Aber halt das immer noch für vernünftig. Haben wir schlechtere Sachen geschrieben, denke ich.
Das kann gut sein, ja. Leider kommt man da auch nicht mehr dran, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es das als PDF gibt oder so.
Ich glaube, das gibt es noch als PDF. Das Spielleiterhandbuch.
Okay, das wäre schon mal nicht schlecht. Ansonsten hat es meiner Meinung nach einen sehr schönen Einstieg. Und zwar muss man einem Professor erklären, warum die Hausarbeit noch nicht fertig ist. das finde ich eigentlich eine sehr realistische Sache.
Ja, genau, das war deine Idee. Ich glaube, du warst ja noch mitten im Studium. Ne?
Das, ja, genau, das hat man gemerkt. Ja, das ist aber sehr schön, ja. Ja gut, das war der Einstieg für die Reihe Abenteuer gestalten. Wir werden uns beim nächsten Mal mit einem anderen Thema beschäftigen. Und wir hoffen natürlich, dass es gefallen hat und dass ihr vielleicht den einen oder anderen Tipp für ein Detektivabenteuer mitnehmen konntet. Und wenn ihr das nächste Mal eins schreibt, dass ihr euch dann vielleicht mit Hilfe der Museumsstruktur durch die Hinweiseflut arbeiten könnt.
Das hoffe ich auch. Also abschließend der Tipp, ganz viel Hinweise an die Spieler und zwar deutliche. Man kann es nicht zu leicht machen. Es ist immer komplizierter, als man denkt.
Okay, alles klar. Ja, dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.
Bis nächstes Mal. Tschüss.
Intro und Outro entstammen dem Stück Solentia Library, das unter Creative Commons Attribution 4.0 International Lizenz steht. Und das Ganze hat der Künstler Art of Escapism gemacht und kann auch im Free Music Archive gefunden werden. Es lohnt sich reinzuhören, er hat nämlich noch zahllose andere Titel, die man kostenlos herunterladen und anhören kann. Einen Link dazu gibt es in dem Beitrag zu dieser Podcast-Folge, auch auf die Lizenz gibt es einen Link. Und ich bin ganz froh, dass ich diesmal nur einen englischen Track vorlesen musste und keinen französischen. Da fällt die Aussprache ein wenig leichter. Aber nur ein wenig. Bis dahin, tschüss!